Domradio. Das Thema.
Podcast.
Am 24. September ist Bundestagswahl. Die Frage, wird Martin Schulz neuer Bundeskanzler oder kann Angela Merkel in eine vierte Amtszeit starten? Das ist die große Frage, was die großen Parteien angeht. Dann ist sicher interessant, welche Partei wird drittstärkste Kraft? Wird es die AfD, die FDP, die Grünen oder die Linke? Ein spannender Wahlkampf. Wir wollen heute hier im Domradio darüber sprechen, wie politisch darf eigentlich die Kirche sein? Was sagen die Parteien zum Verhältnis von Kirche und Staat? Welche Rolle spielt Religionsfreiheit? Und natürlich die Frage, wie sollte ein Christ mit dieser Bundestagswahl umgehen? Viele spannende Fragen, viele spannende Gesprächspartner. Ich freue mich auf die kommenden zwei Stunden. Mein Name ist Matthias Friebe. Herzlich willkommen.
Domradio. Das Thema.
Bye-bye Transzendenz. So war es zu lesen im Magazin Cicero. Es geht im Prinzip darum, wie politisch darf Kirche sein, der Titel des politischen Magazins in diesem Monat. Sophie Dannenberg hat den Leitartikel Bye-bye Transzendenz geschrieben. Die Schriftstellerin ist selbst Atheistin und hat schon einige Male mit dem Gedanken gespielt, sich in einer der christlichen Kirchen taufen zu lassen. Doch etwas hat sie bislang davon abgehalten. Das hängt in enger Weise damit zusammen, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen. Guten Tag, Frau Dannenberg.
Ich grüße Sie.
Einen gewichtigen Aspekt haben Sie in der Kirche bisher nicht in der Weise gefunden, in der Sie danach gesucht haben. Welcher war das?
Ich hatte den Eindruck, wenn ich in die Kirche gegangen bin in der Vergangenheit, dass der Fokus in den Gottesdiensten weniger auf der Verkündigung liegt und weniger auf der Beschäftigung mit dem Jenseits und dem ewigen Leben, sondern mit ganz konkreten politischen Themen.
Also es war ein zu profan.
Ja, die Themen an sich sind ja nicht immer falsch und es ist auch nicht falsch, sich politisch zu engagieren und nach Lösungen zu fragen. Nur hatte ich den Eindruck, ich könnte mit diesem Anliegen dann auch zu Greenpeace gehen oder zu einer anderen politischen Vereinigung. Und ich hatte auch den Eindruck, es wird mir nicht helfen, eine Solaranlage auf einem Gemeindedach zu installieren, wenn zum Beispiel ein naher Verwandter stirbt oder wenn ich schweren Kummer oder eine Krankheit zu bewältigen habe.
Wenn Ihnen das so aufgefallen ist, hat Sie das dann auch dazu gebracht, sich noch näher mit dem Thema zu beschäftigen, zu recherchieren und sich auch mal die Frage zu stellen, wie politisch darf und soll eigentlich Kirche sein?
Ja, sicher. Das war mit eine Motivation für mich, mich da ganz intensiv in die Gemeinden zu begeben. Ich habe auch mit sehr vielen verschiedenen politischen Gruppen gesprochen, katholischen und evangelischen Gruppen, die sich engagieren. Und der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, dass in den Kirchen eine Abkehr von der Transzendenz stattfindet und dass das starke politische Engagement, was wie gesagt im Einzelfall überhaupt nicht falsch sein muss, so etwas wie eine Kompensation darstellt für etwas, was die Kirchen verloren haben oder dabei sind zu verlieren.
Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Die Kirchen suchen ja auch nach Aufmerksamkeit und gerade die Flüchtlingskrise, die vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland angekommen sind, die waren ja in gewissem Sinne auch eine Chance, sich wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen, auch zu zeigen, welche Arbeit alles die Kirche eigentlich tut in der Gesellschaft.
Ja, die Gemeinden sind da teilweise sehr aufgeblüht, haben sich teilweise sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe. Nur ist dieses Thema nicht ohne Ambivalenz zu betrachten, weil es da zum Beispiel zu monetären Verwicklungen kommt zwischen Kirche und Staat. Die Kirchen werden mit Staatsgeldern unterstützt für die Flüchtlingshilfe und dann ist es irgendwann schwer auseinanderzuhalten. Helfen sie aus moralischen Gründen oder helfen sie, weil es so viel Geld dabei gibt? Da werden Arbeitsplätze geschaffen und so weiter.
Welchen Eindruck hatten Sie denn, als Sie die Gemeinden besucht haben? Waren da auch moralische Argumente dabei?
Da sind immer moralische Argumente dabei und ich muss auch sagen, das sind richtig nette Leute, die sich da engagieren, gegen die überhaupt nichts zu sagen ist. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die Arbeit in der Flüchtlingshilfe sehr weltlich ist. Also wenn man da fragt, was ist eigentlich die christliche Motivation, kommt da als Antwort sehr wenig. Da kommt dann vielleicht mal ein Bibelzitat oder so, aber viele Mitarbeiter haben mir erzählt, ach, wir beten hier eigentlich nicht, vielleicht gibt's mal eine Andacht, aber das war's auch schon. Und die Arbeit ist sehr, sehr politisch, sehr weltlich. Hinzu kommt, ja, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass manche Helfer, nicht alle, aber immer mal wieder sieht man dieses Phänomen, die Flüchtlinge sozusagen narzisstisch missbrauchen. Ja, also die wollen sich halt gut fühlen, die wollen gute Menschen sein und die wollen sich auch den anderen überlegen fühlen und sehen in den Flüchtlingen auch so eine Art Möglichkeit, das Christentum wieder mit einem neuen Sinn aufzuladen. Ob das so eindeutig moralisch ist, wage ich zu bezweifeln.
Aber könnten das nicht auch Einzelfälle sein, diese, ich nenne es mal, Instrumentalisierung der Flüchtlinge, die gekommen sind, weil ja auch viele ganz hehre Interessen haben und einfach helfen wollen?
Ja, natürlich, das mischt sich da. Das mischt sich da und lässt sich teilweise schwer auseinanderhalten.
Haben Sie denn Unterschiede feststellen können? Sie haben ja die verschiedensten Gruppen besucht, was da die Konfessionen angeht. Also ich habe zum Beispiel was von Kessmanisierung der Politik gelesen. Das zieht ja eher so in eine evangelische Richtung.
Ja, das ist ein Bonmot des Extremismusforschers Klaus Schröder, mit dem ich gesprochen habe zu dem Thema. Der hat aber auch den Kardinal Marx damit gemeint. Also er sagte, dass der die Linkspartei manchmal sogar von links überhole, habe er den Eindruck. Also man muss auch sagen, die Politisierung der Kirchen ist sehr eindeutig im linken Spektrum zu verordnen, im links-grünen Spektrum. Und das gilt auch für die katholischen politischen Bewegungen. Zum Beispiel die Friedensbewegung Pax Christi ist eine katholische Bewegung, aber die arbeitet sehr eng mit der Partei Die Linke zusammen, was so die Aufklärungsarbeit über Waffenexporte anbelangt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, das haben Sie jetzt auch ein paar Mal deutlich gemacht, es fehlt Ihnen ein bisschen in diesen Beobachtungen, die Sie gemacht haben, fehlt Ihnen ein bisschen die Transzendenz, das Gebet, dass man auch sich in eine andere Dimension ausrichtet in der Kirche. Das hat ja Papst Benedikt XVI. Bei seinem letzten Deutschlandbesuch genau angeprangert. Er hat ja quasi eine Kirche gefordert, die sich ein bisschen aus der Welt zurückzieht. Dann würde ich jetzt einfach glauben, dass Sie ihm in dem Punkt absolut zustimmen.
Würde ich so sehen, wobei Papst Benedikt XVI. Das sehr dialektisch gesehen hat. Er hat im Rückzug eine Chance gesehen eines neuen Weltbezuges. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken.
Und das ist gar nicht das, was Sie jetzt in dem Moment erwartet haben, oder?
Vom Papst Benedikt XVI.?
Ja, vom Papst war das zu erwarten, aber ich meine jetzt diese Beziehung zur Flüchtlingsarbeit oder zur politischen Arbeit der Kirche. Sehen Sie das dann auch für diesen Punkt, so wie der Papst das sieht? Auch da müsste die Kirche mehr auf das Göttliche schauen als auf die politischen Positionen.
Ja, zumindest wäre ein Rückzug und eine Reflexion, auch ein kritisches Nachdenken über die eigene Arbeit hin und wieder doch wichtig, als dieses fiebrige sich hineinstürzen in den aktuellen politischen Diskurs und in die aktuelle politische Arbeit.
Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter darüber reden zum Thema, wie politisch darf Kirche sein. Sophie Dannenberg vom Magazin Cicero, heute hier bei uns im Domradio-Thema mit dem Thema Das Kreuz bei der Wahl. Sind die Kirchen zu politisch? Das diskutieren wir heute mit Sophie Dannenberg. Sie ist Schriftstellerin und eingehend hat sie zu diesem Thema recherchiert für einen Leitartikel im politischen Magazin Cicero. Frau Dannenberg, sollte sich die Kirche im Wahlkampf nach Ihren Beobachten, die Sie gerade in der Flüchtlingsarbeit gemacht haben, also lieber auf Gott konzentrieren und die konkreten Diskussionen den Politikern überlassen?
Ich finde eigentlich, die Kirche sollte sich zurückhalten aus der aktuellen Politik. Sie sollte ja auch Positionen für alle Gläubigen anbieten und nicht einseitig, sagen wir mal, auf linke Positionen oder grüne Positionen fokussieren. Die müssen ja nicht falsch sein, linke Positionen, aber sie sind auch nicht zwingend richtig, weil sie links sind. Die Gefahr ist, dass die Kirche die konservativen Gläubigen vergrault, dass sie sich abgehängt fühlen, dass sie sich nicht mehr wahrgenommen fühlen. Und der Ansatz, die Welt zu begreifen, ist sehr unterschiedlich. Also die Politik muss pragmatisch handeln, die muss nicht nur christlich handeln, sondern ihre Bürger schützen, im Interesse ihrer Bürger handeln, die eben alle nicht alle nur Christen sind. Und die Kirche hat einen ganz anderen Ansatz, der nicht unbedingt so sehr im Diesseits verankert ist. Deswegen kommt es manchmal zu dem Effekt, dass die Vorschläge der Kirchen, wenn sie politisch sind, doch etwas naiv wirken und man nicht so ganz nachvollziehen kann, wie das jetzt umzusetzen sei.
Aber auf der anderen Seite finden auch gerade viele Politiker, dass die Kirchen dadurch, dass sie sich für die Armen, für die Entrechteten, für die Schwachen einsetzen, einen ganz wichtigen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Und das bedeutet ja in gewissem Sinne auch immer wieder darauf hinzugucken, wem geht es nicht so gut, wo sind die Probleme, soziale Gerechtigkeit, Flüchtlinge etc.
Ja, natürlich. Also dass Christen sich aus einem tiefen Glauben heraus um Ärmere und Schwächere kümmern und auch die Schöpfung schützen wollen, ist ja Teil des Glaubens, wie Sie treffend hervorheben, da stimme ich Ihnen auch zu. Aber meiner Meinung nach sollte sich dieser Glaube nicht politisch instrumentalisieren lassen, weder links noch rechts. das Engagement der Kirchen bleibt sicher immer so eine Gratwanderung zwischen Diesseits und Jenseits. Und die muss auch immer wieder neu bedacht werden. Das ist kein Prozess, der einmal abgeschlossen ist, sondern der immer wieder von Neuem losgeht, aber auch mit sehr viel Achtsamkeit durchgeführt werden sollte.
Was ist dann aber bei den, ich nenne sie mal, den ganz großen ethischen Fragen? Da gibt es ja immer mal wieder Abstimmungen auch im Bundestag, wo auch die Kirche deutlich vorher ihre Stimme erhebt und ihre Meinung sagt. Thema zum Beispiel Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik, sogar beim Thema Ehe für alle war das jetzt so. Sollte sie dann bei diesen großen ethisch-moralischen Themen, wo es ja auch um in gewissem Sinne Grundfeste des Grundgesetzes geht, die ja auch aus einem christlichen Bild kommen, sollte sie da nicht auch die Politik dann an die Grundfeste erinnern?
Ja schon, aber die Kirche sollte nicht der Politik hinterherhecheln, sondern sich auch ihre eigene Zeit lassen für diese Diskurse. Man hat das erlebt, als jetzt die Bundestagsabstimmung für die Ehe für alles lief, dass da kurz darauf Heinrich Bedford-Strom, der Vorsitzende der EKD, das erstmal auf Facebook ganz begeistert kommentiert hat. Das kann nicht alles sein, zumal der Diskurs innerhalb der lesbisch-schwulen Community über die Ehe für alle auch viel, viel differenzierter geführt wird, als er in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung steht. Also in der öffentlichen Wahrnehmung sieht es so aus, naja, die verknatterten, konservativen, vielleicht sogar schwulenfeindlichen Christen, die sind gegen die Ehe für alle und die hippen, modernen Christen, die sind für die Ehe für alle. Und wir wollen ja hip und modern sein, also schnell, schnell sagen wir auch, dass wir dafür sind, zumindest von Seiten der evangelischen Kirche. Bei der katholischen sieht das natürlich etwas anders aus. Aber innerhalb der Community, also die sehr reich in der Kirche engagiert ist, wird der Diskurs ganz anders geführt. Da wird nämlich in der Ehe für alle auch eine Gefahr der Anpassung an gegenwärtige Normen gesehen. Also ein Zwang hin, auch homosexuelle Beziehungen auf monogame Beziehungen fokussieren zu müssen. Also in der Ehe für alle wird da durchaus auch ein Herrschaftsinstrument gesehen. Gleichzeitig wird auch erkannt, dass die Ehe für alle so etwas wie Gleichberechtigung und Anerkennung gibt, aber gewisserweise sitzen die Homosexuellen damit in der Falle. Und die Theologen übrigens auch. Also ich habe keinen Theologen getroffen, der mir das schlüssig ableiten konnte, theologisch aus der Bibel, warum die Ehe für alle zur Institution gemacht werden sollte. Da hat die Kirche also das Dilemma zu fragen, naja, soll sie sich jetzt an die Bibel anpassen oder soll sie mit der Zeit gehen? Beides scheint irgendwie nicht so ganz richtig zu sein und keinem zu gefallen. Also das ist ein ganz komplexer Diskurs, der auf lange Zeit geführt werden muss und nicht mal so schnell, weil Angela Merkel meint, man müsse das vor der Wahl noch entscheiden, sozusagen von den Kirchen zementiert werden sollte.
Das wäre auch meine Frage. Wir haben ja jetzt relativ viel analysiert. Wir haben viel über Ihre Beobachtungen gesprochen. Was wäre denn sozusagen das, wie Sie sich das eher vorstellen könnten oder vorstellen würden? Wie sollte und müsste und dürfte die Kirche denn eigentlich argumentieren?
In diesem Fall Ehe für alle oder generell?
Insgesamt Politik? Jetzt, was jetzt die Politik und den Wahlkampf angeht.
Ich würde mir wünschen, dass die Kirchen sich auf ihre eigenen Bezugssysteme stützen. Und das ist nun mal die Bibel und die Verkündigung. Und nicht so sehr sich gezwungen fühlen, den aktuellen politischen Debatten hinterherzulaufen. Dass sie sich davon frei machen und in ihrer eigenen Zeit, in ihrer eigenen Sprache und in ihren eigenen Bezügen über Politik reden. Das wäre ja auch eine Bereicherung. Wenn alle gleich über Politik reden, dann könnte man die Kirche irgendwann als politische Klasse definieren und nicht mehr als Religionsgemeinschaft. Aber auch in der Argumentation, in der Herangehensweise, überhaupt in der Sicht auf die Dinge, muss da doch ein Unterschied da sein.
Sagt Sophie Dannenberg vom Magazin Cicero. Sie hat dort den Leitartikel geschrieben mit dem Thema Bye-bye Transzendenz. Es geht um das Thema, wie politisch darf Kirche sein. Wir haben darüber gesprochen. Frau Dannenberg, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Domradio. Das Thema.
Einmal im Jahr gibt es den sogenannten Weltverfolgungsindex. Darauf ist zu lesen, in welchen Ländern die Religionsfreiheit besonders bedroht ist. 50 Länder sind aktuell auf dieser Liste verzeichnet des Hilfswerks Open Doors. Deutschland ist nicht darunter, aber auch in Deutschland ist die Religionsfreiheit wieder ein Thema geworden, denn es gibt zum Beispiel Anfeindungen gegen Juden in Berlin, die durch jüdische Kopfbedeckungen zu erkennen sind, Anfeindungen gegen Muslime, die manchmal pauschal als Terroristen beschimpft werden, und auch Christen leben nicht mehr in der Selbstverständlichkeit in Deutschland, die sie einmal hatten. Das Missionswerk Missio hat deshalb die Positionen der Parteien zur Religionsfreiheit zusammengetragen und im Internet auch die Wähler aufgerufen, ihre Fragen an die Parteien zu stellen. Und darüber will ich sprechen mit Johannes Seibel von Missio. Guten Tag, Herr Seibel. Sie beschäftigen sich ja bei Missio mit der Religionsfreiheit in vielen Ländern. Warum ist das auch in Deutschland hier ein Thema geworden?
Wir beschäftigen uns mit der Religionsfreiheit in Afrika und Asien. Vor allen Dingen in Deutschland ist es ein Thema geworden, weil zum Beispiel durch islamistische Anschläge im Ausland, Sie haben das ja schon angesprochen in Ihrer Moderation, Muslime in Deutschland kritisch angefragt werden. Hier gibt es also einen Zusammenhang zwischen Entwicklung international zum Thema Religionsfreiheit und wie die Menschen in Deutschland auf das Thema Religion reagieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, was uns interessiert hat, natürlich wollen wir, dass die Politik in Deutschland sich einsetzt für die Religionsfreiheit weltweit. Und deshalb haben wir auch diese Aktion gestartet.
Aber besteht in Ihren Augen auch eine Gefahr, dass Deutschland wirklich zu einem Problem oder ein Problem bekommt bei der Religionsfreiheit?
Ich glaube nicht, dass Deutschland ein Problem bekommt bei der Religionsfreiheit. Hier sind wir weltweit doch, ja, ich möchte fast schon sagen, vorbildlich aufgestellt. Das Problem ergibt sich aus dem Zusammenspiel des Themas Religionsfreiheit weltweit, Stichwort Islamismus, und der Wahrnehmung in Deutschland. Wenn Sie zum Beispiel sehen, ein islamistischer Anschlag in Deutschland oder in Paris oder in London befördert die Diskussion ja in Deutschland, wie gehen wir mit dem Islam um? Und die Terroristen in aller Welt versuchen durch diese Anschläge die Diskussion in den westlichen Ländern in Deutschland zu polarisieren. Wenn also durch diese Anschläge in Deutschland die Menschen sagen, der Islam ist die Brutstätte von Terrorismus, wir müssen da sehr kritisch sein, können die Terroristen wiederum sagen, schaut, liebe Muslime, die wollen euch nicht in Deutschland. Und das ist ein Zusammenhang, auf dem aus unserer Sicht durch Methoden wie interreligiöser Dialog, durch den Einsatz für Religionsfreiheit weltweit, durch die Bekämpfung der Ursachen von Terrorismus, der die Religion für seine Begründung missbraucht, wichtig. Und da sind uns eben auch wichtig gewesen, was sagen die Parteien dazu, wie stehen die Parteien dazu. Das ist aus unserer Sicht der Zusammenhang zwischen dem Thema Religionsfreiheit in Deutschland und dem Thema Religionsfreiheit weltweit.
Dann lassen Sie uns doch ein bisschen über die Parteien sprechen. Es sind wahrscheinlich 6 Parteien, die im neuen Bundestag vertreten sein werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die allermeisten dieser Parteien relativ ähnliche Positionen haben.
Wir haben bei unserer Synopse, sind wir von dem Maßstab ausgegangen, dass wir die Parteien genommen haben, die in den vergangenen beiden Legislaturperioden im Bundestag vertreten waren und insofern politische Verantwortung getragen haben.
Also nicht die AfD?
Die AfD hatten wir aus diesem Grund nicht dabei, auch nicht die Freien Wähler oder die ÖTP oder andere Parteien, sondern es ging uns auch darum, was hat sich in den vergangenen beiden Legislaturperioden getan, und wir wollten die Parteien ansprechen, die bisher Verantwortung getragen haben. Was jetzt Ihre Frage betrifft, relativ gleich, würde ich das jetzt nicht im negativen Sinne sehen, sondern was uns schon überrascht hat, ist, und das hat sich geändert, dass sich alle Parteien wesentlich stärker als noch vor 8 Jahren oder vor 4 Jahren mit dem Thema Religionsfreiheit beschäftigen und das auch in Positionen in ihren Papieren einfließen lassen. Ein Beispiel, die Linke, die in ihren Antworten jetzt ganz klar gesagt hat, früher haben wir Religion als etwas Zurückgebliebenes gesehen, als etwas, das bekämpft werden muss. Heute sehen wir, dass Religion etwas ist, was auch mit Frieden, mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ein Beispiel, oder das Beispiel der FDP, die ja früher sehr stark bei dem Thema Trennung von Staat und Kirche auch relativ antikirchliche Positionen eingenommen hatte, das liest sich heute anders. Bei der CDU ist eine wesentlich stärkere Profilierung hin zum Schutz, tatsächlich zum Schutz von Christen in Bedrängnissituationen. Und bei der SPD auch merkt man, dass dort das Thema Universalität der Menschenrechte und dass Religionsfreiheit da unbedingt dazu gehört. Das ist auch etwas, was früher die SPD nicht so deutlich gesagt hatte, was jetzt wesentlich deutlicher gesagt wird. Uns zeigt das, dass insgesamt in der Politik, weil ja oft gesagt wird, Religionsfreiheit, bedrängte Christen, Verfolgung ist immer noch ein Tabuthema. So ein Tabuthema ist es nicht mehr. Die Parteien machen sich tatsächlich Gedanken, womit sie sich noch schwer tun, ist auch tatsächlich konkrete Folgerungen aus diesen Gedanken. Sprich, kann ich zum Beispiel ein Land, das die Religionsfreiheit missachtet, mit wirtschaftlichen Sanktionen drohen? Da tun sich die Parteien noch schwer, wenn es in konkreter Politik und in konkreten Einsatz dann umgegossen werden.
Ich verstehe es aber so, dass Sie grundsätzlich erst einmal ein positives Zeugnis ausstellen und sagen, diese 5 Parteien, die Sie da untersucht haben, die in den letzten 2 Legislaturperioden im Bundestag waren, die haben alle das Thema zumindest auf dem Schirm.
Die haben das Thema auf dem Schirm und die haben auch insgesamt auf dem Schirm, dass wir das Thema Religion, wenn wir internationale Politik betreiben, aber auch wenn wir in Deutschland das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt besprechen, nicht außen vor gelassen werden kann. Das ist so, ich sage mal, ein westeuropäischer Sonderfall. In Westeuropa, auch in Deutschland, wurde ja in den vergangenen Jahrzehnten Religion wahrgenommen als etwas Absterbendes, Zurückgehendes, als etwas vernachlässigen Wertes. Und auch jeder hatte so seine mehr oder minder positiven oder negativen Erfahrungen im persönlichen Umgang mit Religion gehabt. Deshalb hat man in Europa, in Westeuropa und Deutschland Religion als etwas wahrgenommen, was nicht mehr wichtig ist. Und diese Wahrnehmung aus dem eigenen Erleben heraus ändert sich. Die Parteien, die Politik merken, wenn wir internationale Politik machen wollen, wenn wir Frieden, Gerechtigkeit herstellen wollen, dürfen wir nicht länger die Religion vernachlässigen. Und das ist etwas, was es vor 4 und 8 Jahren aus meiner Erfahrung mit dem Thema noch nicht gegeben hat.
Johannes Seibel vom Missionswerk Missio zur Religionsfreiheit und den Positionen der Parteien, die sich für den neuen Bundestag bewerben. Danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Wenn am 24. September gewählt wird, dann werden wahrscheinlich 6 Parteien in den Bundestag einziehen. Die 4, die bisher schon drin waren, CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke. Dann wird wahrscheinlich die FDP wieder in den Bundestag einziehen. Und zum ersten Mal wird auch die AfD Teil des neuen Bundestags werden. Über die AfD wird viel berichtet, wird viel gesprochen. Sie polarisiert, um es mal diplomatisch auszudrücken. Wer ist aber die AfD und was will sie? Und wie steht es um die Beziehung zwischen den Kirchen und der Alternative für Deutschland? Ist die AfD auch für Christen eine Alternative? Das und mehr hat jetzt Moritz Dege recherchiert.
In ihrem Programm nennt die AfD die Worte christlich und abendländisch in einem Satz.
Wir wollen die Würde des Menschen, die Familie mit Kindern, unsere abendländische christliche Kultur, unsere Sprache und Traditionen in einem friedlichen, demokratischen und souveränen Nationalstaat des deutschen Volkes dauerhaft erhalten.
Heißt es schon in der Präambel. Kein Zweifel. Die Nähe zum Christentum und seinen Werten scheint der AfD wichtig zu sein. Doch wie steht es um das Verhältnis der Partei zu den christlichen Kirchen? Als die AfD 2013 die politische Bühne betritt, geriert sie sich vor allem als Kritikerin der Euro-Rettung. Viele Beobachter sehen sie schon damals als Partei radikaler christlich-konservativer Belange. Parteigründer Bernd Lucke, Vater von 5 Kindern und lange in der evangelisch-reformierten Kirche engagiert, gilt als strenger Protestant. Nach der Gründung der rechtspopulistischen Organisation Pegida entbrennt ein innerparteilicher Machtkampf, besonders um die Frage, wie umgehen mit den patriotischen Europäern. Das Ergebnis beim Essener Parteitag 2015 unterliegt Lucke bei der Vorstandswahl seiner Kontrahentin Frauke Petri und räumt das Feld. Ein Rechtsruck geht durch die Partei. Neue Gesichter treten auf, unter ihnen ist Beatrix von Storch. Die stellvertretende Bundesvorsitzende gibt sich als Repräsentantin erzkonservativer Christen. Sie wettert gegen Abtreibung, kritisiert eine Gleichmacherei der Geschlechter und will die traditionelle Familie gestärkt sehen.
Wir haben christliche Werte, die uns wichtig sind. Familie ist uns wichtig, Ehe ist uns wichtig, Lebensschutz ist uns wichtig. Wir versuchen, eine Kultur des Lebens zu artikulieren. Wir wollen nicht die Abtreibung fördern, sondern den Lebensschutz fördern. Und insofern werden bei uns diese Werte gelebt, vertreten und sind auch programmatisch verankert.
Schon bald bildet sich eine Bundesvereinigung der Christen in der Alternative für Deutschland. Andreas Püttmann, katholischer Publizist und Experte, wenn es um rechte Christen geht, formuliert die zentralen Anliegen dieser Gruppe so.
Die traditionelle Vorstellung von Familie und Rolle der Frau, sehr wichtig auch in diesen rechtskatholischen Kreisen, ist die angebliche Homosexualisierung unserer Gesellschaft. Der zweite Bereich ist die religiös-kulturelle Hegemonie, dass man also den Islam doch als Bedrohung sehr stark wahrnimmt. Das dritte sind Verfassungsfragen, also die ganz Reaktionären unter den Rechtskatholiken haben auch grundsätzlich etwas gegen die Gleichheit der Menschen und gegen die Demokratie als eine Staatsform, wo die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Und die vierte Schnittmenge ist die Verachtung der sogenannten Staatskirchen. Man tut ja so, als sei die katholische und evangelische Kirche in Deutschland im Grunde ein Büttel des Staates und nicht unabhängig.
Aber es gibt auch Positionen, die ähnlich klingen wie die der Kirchen. Ja zu Lebensschutz, ja zu einem traditionellen Familienbild und nein zu Abtreibung, Homo-Ehe und einer angeblichen Sexualisierung der Gesellschaft. Demgegenüber stehen AfD-Positionen, die unchristlicher kaum sein könnten. Hetze gegen Flüchtlinge, den Islam und die europäische Idee. Ein Plädoyer für Protektionismus und Nationalismus. Das Leugnen des Klimawandels. Kaum verwunderlich also, dass die Kirchen einen Trennungsstrich zur AfD ziehen, wie der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Reinhard Kardinal Marx.
Es geht nicht darum, eine Partei zu nennen und dann alle, die darin sind, auch auf gleiche Art zu beurteilen. Das geht ja gar nicht. Das darf ich als Bischof ja nicht tun. Ich muss auf Inhalte schauen. Ich muss sagen, wer vertritt was, wo etwa Ausländerfeindlichkeit propagiert wird, da gehört ein Christ nicht dazu. Oder wenn pauschal eine ganze Weltreligion verurteilt wird. Hier gibt es Tendenzen in eine Richtung, die ich so nicht erwartet habe, dass das sich wieder so breit macht. Ein überzogener Nationalismus, die eigene Nation über die andere zu stellen. All das sind ja Dinge, die nicht in unsere christlich-universalistische Sicht hineingehören.
Nicht nur der Münchner Erzbischof sieht das so. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki stört sich besonders an der Ablehnung des Islam durch die AfD.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine ganze Religion, ja eine der großen Weltreligionen, die wird hier in gehässiger Absicht an den Pranger gestellt.
Auch von evangelischer Seite gibt es Kritik an der AfD und ihren Ideen. Für Margot Kessmann, ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, steht fest:
Ich kann nicht verstehen, dass jemand, der sich Christen nennt, AfD wählt, wenn eine Partei andere derart ausgrenzt aufgrund ihrer Herkunft. Die Krise der Flüchtlinge, der Rassismus, der aufkommt, der Nationalismus, das sind Themen, zu denen die Kirche was zu sagen hat, weil wir kennen keine nationalen Grenzen für unsere Kirchen, sondern Christinnen und Christen leben in allen Nationen. Das finde ich ein ganz gewichtiges Thema, was eben politische Auswirkungen hat.
AfD und christlich. Zu dieser Verbindung scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Berichtet Moritz Dege in seiner Recherche. Was will die AfD und ist sie auch für Christen eine wählbare Alternative? Sie hören Domradio, das Thema, und gleich in der zweiten Stunde sprechen wir weiter über die Bundestagswahl.
Domradio, das Thema.
Wir wollen jetzt mit einem sprechen, der sozusagen der Cheflobbyist der katholischen Kirche in Berlin ist. Offiziell nennt sich sein Titel Vorsitzender des katholischen Büros in Berlin. Er ist dafür zuständig, Verbindungen zu halten zu den Abgeordneten und Fraktionen und die Themen, die der katholischen Kirche wichtig sind, an die Abgeordneten und Fraktionen zu transportieren. Meistens geht es dabei um ethische Fragestellungen und um was es in diesem Wahlkampf und in den kommenden 4 Jahren der nächsten Legislaturperiode geht. Das wollen wir ihn fragen. Guten Tag, Prälat Jüsten.
Guten Tag.
Welche Rolle nimmt denn die Kirche, haben Sie den Eindruck, in diesem Bundestagswahlkampf insgesamt ein?
Ja, die Kirchen haben sich ja schon seit geraumer Zeit, also besonders die Bischöfe, sehr zurückgehalten, was Wahlempfehlungen betrifft. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine ökumenische Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des Ratsvorsitzenden zur Bundestagswahl. Aber sie beschränken sich im Großen und Ganzen darauf, zur Wahl aufzurufen und die Bürger zu animieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, weil sie zu Recht sagen, dass eine große Wahlbeteiligung natürlich auch die Demokratie stärkt und dass der Bürger im Grunde genommen da die beste Möglichkeit hat, alle 4 Jahre Einfluss zu nehmen auf die konkrete Politik und auf die Gestaltung des Landes. Also von daher ist das ein wichtiger Impuls gewesen. Dann gibt es einzelne Kirchenorganisationen, die Wahlprüfsteine aufschreiben, wie etwa die Jugend oder eben auch die KAB oder Justitia et Pax, die aus ihrem jeweiligen Blickwinkel Fragen an die Politik richten, aber auch die richten keine konkrete Wahlempfehlung aus, wie der Bürger sich verhalten soll, aber sie nennen Kriterien, wonach sich der Bürger orientieren kann bei der Wahl.
Der Wahlkampf ist ein großes Medienthema. Auf der einen Seite heißt es ist so eng und spannend wie vielleicht nie zuvor, so hat zumindest Bundeskanzlerin Merkel immer wieder gesagt. Und auf der anderen Seite wird immer wieder die Langeweile im Wahlkampf mokiert. Prälat Jüsten, haben Sie ein Thema ausgemacht, das für die Kirchen besonders interessant ist?
Also langweilig finde ich den Wahlkampf überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, er ist hochspannend. Was nicht ist, und das finde ich eigentlich positiv, dass sich die Konfliktparteien oder die Parteien, die miteinander konkurrieren, muss man ja richtigerweise sagen, dass sie sich hart angehen, dass sie sich persönlich auch diffamieren, sondern sie gehen sehr anständig und gut im Ton um. Das ist übrigens auch eine bischöfliche Forderung gewesen. Also von daher ist es eher ein Zeichen von einer guten demokratischen Kultur, die Art und Weise, wie wir den Wahlkampf führen. Also wenn Medien das langweilig finden, weil sie eben dann nichts Spannendes zu berichten haben oder nicht von irgendwelchen Exzessen berichten können, das ist ein Problem. Problem der Medien, aber nicht des Wahlkampfs. Themen gibt es genügend, die auf der Straße liegen. Sie brauchen ja nur mal die diversen Talkshows sich angucken. Da scheint also ein großes Thema nach wie vor zu sein. Wie integrieren wir die Flüchtlinge am besten in unserem Land? Wie sollen wir überhaupt in unserem Land zu halten? Zu dem Thema Einwanderung, Zuwanderung brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz, ein sehr großes Thema. Dann Digitalisierung ist ein großes Thema. Es ist kein Gassenhauer, aber jeder Bürger ist davon extrem betroffen. Denn wenn der Bürger nicht teilhaben kann an der Digitalisierung, ist er abgehängt. Ein weiteres sehr großes, wichtiges Thema ist die Bildungspolitik. Für uns als Kirchen sind natürlich auch die großen Fragen der internationalen Zusammenarbeit von Krieg und Frieden besonders wichtig. Rüstungsexporte ist für uns immer eine ganz wichtige Fragestellung. Was haben die Parteien davor? Wollen sie da die Rüstungsexporte einnehmen? Weil wir machen hier die Erfahrung, dass überall da, wo Rüstung hingelangt, hinterher die Situation nicht so friedlich ist. Der Lebensschutz ist uns als Kirchen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich die Frage, wie haltet ihr es im christlichen Menschenbild? Seid ihr für Diffamierung, seid ihr für Ausgrenzung oder eben entspricht ihr unseren Forderungen des Evangeliums, dass kein Mensch verloren gegeben werden darf, egal wo er herkommt, egal wovon er abstammt. Also spannende Themen.
Ich merke schon, Sie haben als Lobbyist ganz schön viel zu tun. Wobei ein Thema, das ja ein großes hätte werden können in diesem Wahlkampf, schon vor dem Wahlkampf abgeräumt wurde, das Thema Ehe für alle.
Ja, das haben wir natürlich sehr bedauert, auch die Art und Weise, wie das Thema abgeräumt worden ist. Wobei für mich ist es nicht abgeräumt worden, sondern das Problem ist ja eigentlich ja geblieben.
Als Wahlkampfthema abgeräumt.
Ja, was ist Ehe, was ist Familie? Und da, denke ich mal, haben wir als Christen eine eindeutige Haltung dazu, nämlich, dass das nur eine Verbindung sein kann zwischen Mann und Frau und dass eben in der Familie, eben in der Ehe, der ideale Ort ist auch, um Familie zu gründen. Das sind unsere Ideale. Wenn der Staat das anders sieht und da andere Regelungen treffen will, dann ist das seins. Deshalb werden wir aber weiter für unsere Ideale eintreten. Und auch wenn das jetzt im Wahlkampf kein Thema mehr ist.
Sie stehen ja im Kontakt mit vielen Abgeordneten, mit den Fraktionen, konnten in den letzten 4 Jahren ja besonders zu den 4 im Bundestag vertretenen Fraktionen, CDU, SPD, Grüne und Linke, ihre Kontakte knüpfen. Jetzt werden wahrscheinlich 2 Parteien dazukommen mit der AfD und der FDP. Mhm. Haben Sie schon die ersten Kontakte geknüpft?
Also wir hatten natürlich mit denen Kontakte über das Europäische Parlament, weil da ist ja sowohl die AfD drin, beziehungsweise die Abspaltung von der AfD, die ALDE, und die FDP sind darin. Und mit den demokratisch gewählten Parlamentariern haben wir natürlich immer unsere Kontakte gehalten. Die FDP hat von sich aus versucht, auch mit uns sehr gut Kontakt zu halten. Sie haben ein neues Kirchenpapier gemacht, was wesentlich kirchenfreundlicher ist als alles, was vorher da war. Gleichwohl ist die FDP immer noch nach wie vor eine Partei, mit der wir uns schwer tun, weil sie im Bereich des Lebensschutzes da nach wie vor ihren liberalen Ideen anhängt. Und wenn wir immer wieder gefragt werden, seid ihr auf einem Auge blind, was die Parteien betrifft, seht doch mal zu, was die anderen sagen, dann gucken wir uns natürlich auch genau die Parteiprogramme an. Und da haben wir etwa festgestellt, dass die FDP das Embryonenschutzgesetz aufweichen will, was wir partout nicht wollen, weil das hat sich im Großen und Ganzen bewährt. Und was auch noch eine Problematik ist, die FDP will einen Sonntagsschutz heran. Also da sind wir im Gespräch mit der FDP, aber das kritisieren wir, genauso wie wir bei anderen Parteien kritisieren, wenn sie da Dinge machen, mit denen wir nicht übereinstimmen, wie etwa bei der AfD, mit deren Menschenbild wir auch nicht übereinstimmen, weil wir sagen, aus dem christlichen Menschenbild heraus darf ich nicht Menschen diffamieren, ausgrenzen, bloß weil sie einer anderen Nation angehören oder eine andere Herkunft haben als wir Deutschen.
Aber die AfD hat sich auch massiv gegen die Kirchen gestellt.
Die AfD hat sich auch massiv als Reaktion unserer Kritik gegen die Kirchen gestellt. Es ist insgesamt keine kirchenfreundliche Partei, auch wenn es da einen kleinen Arbeitskreis gibt, Christen der AfD, aber das ist eine kleine Randgruppe. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und dementsprechend wird wahrscheinlich dann auch die Ansetzung, wenn sie in dem Bundestag sind, an der Stelle etwas anstrengender werden.
Immer wieder wird das Verhältnis Staat und Kirche diskutiert. Wenn Sie so insgesamt auf die Fraktionen und Parteien gucken, die sich jetzt um den neuen Bundestag bewerben, haben Sie den Eindruck, da könnte sich in den nächsten 4 Jahren was ändern am Verhältnis?
Also ich glaube nicht. Also die Union wird am bestehenden Staatskirchenverhältnis festhalten und die SPD auch. Und egal wie es ausgeht, wird ja eine der beiden Parteien dann die größte Regierungsfraktion sein. Und an der Stelle können wir uns auch wirklich auf die beiden großen Parteien verlassen. Die Grünen und die FDP, wie gesagt, haben sich mit der Zeit also auch im Grunde genommen mit dem Staatskirchenverhältnis, so wie es ist, cum grano salis arrangiert. Da gibt es natürlich im Detail auch immer wieder auch Unterschiede. Etwa die Grünen fordern die Abschaffung des Kirchendienst- und Arbeitsrechts, was für unser Selbstbestimmungsrecht natürlich ein massiver Eingriff wäre. Deshalb wir natürlich auch mit den Grünen an der einen oder anderen Stelle Probleme haben. Die AfD hat die kirchenkritischste Position, also da wird es am schwierigsten. Und die Linkspartei auch, die sind da uns die Fremdesten. Aber insgesamt hat auch die Linkspartei längst anerkannt, was die Kirche in diesem Land leisten und schaffen.
sagt Prälat Karl Jüsten im Domradio-Thema vor der Bundestagswahl. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke ins politische Berlin aus Ihrer Sicht.
Ja, bitteschön. Auf Wiederhören.
Junge Menschen mobilisieren, die vielleicht das erste Mal wählen gehen. Darum geht es in einem besonderen Filmprojekt. Mut zum Kreuz, ergreif Partei. Das können Sie im Internet finden unter www.mutzumkreuz.de, jeweils mit Bindestrich dazwischen. Eine Aktion unter anderem des BDKJ in München. Und zwar geht es darum, dass Videos gedreht werden oder gedreht worden sind, die immer die gleichen Protagonisten in den gleichen Alltagssituationen zeigen. Die Videos unterscheiden sich nur dadurch, dass diese fiktive Situation dann durchgespielt wird. Wie sich der Alltag des jungen Erwachsenen ändern würde, wenn eine bestimmte Partei die absolute Mehrheit hätte, also ihr Wahlprogramm komplett umgesetzt hätte. Und darüber möchte ich sprechen mit einer der Produzentinnen dieses Projektes, mit Annemarie Eggert vom BDKJ in München. Guten Tag.
Hallo.
Kommen Ihnen im Wahlkampf ganz aktuell die Themen für die jüngeren Menschen zu kurz?
Ehrlich gesagt, ja. Und zwar, ich glaube einfach, weil junge Menschen nicht so die attraktive Zielgruppe sind. Die sind relativ wenig, weil ganz viele von ihnen gar nicht wählen dürfen. Und ich habe das Gefühl, der Wahlkampf ist ja vielleicht noch auf Familien, aber sonst viel, ehrlich gesagt, auch auf alte Menschen zugeschnitten. Und das finde ich ein bisschen schade. Und das wollten wir auch mit unserem Projekt ändern, das Ganze für junge Menschen ein bisschen kompatibler zu machen.
Warum engagieren Sie sich mit dem BDKJ für die Wahl?
Wir sehen es einmal als unsere christliche Verantwortung und andererseits machen wir ganz viel Bildungsarbeit und wollen junge Menschen stark machen und ihnen dabei helfen, sich eine Meinung zu bilden. Und da ist die Wahl für uns ganz wichtig, weil wir denen einfach, ja, wir wollten sowohl Jugendleitern als auch den jungen Menschen selber Handwerkszeug an die Hand geben, sich mit Politik auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, zu merken, hey, das hat was mit mir zu tun. Es ist wichtig, das ist nichts, das muss nicht immer super kompliziert und riesig viel Text sein, sondern wenn ich mal anfange, mich damit zu beschäftigen, finde ich ganz viele Anknüpfungspunkte in meinem Alltag.
Mut zum Kreuz haben Sie Ihre Aktion, Ihr Filmprojekt genannt. Das ist eine Anspielung natürlich auf das Kreuz bei der Wahl, aber auch auf das christliche Kreuz. Warum diese Doppeldeutigkeit im Wort?
Also einmal fanden wir es ganz cool mit dem Titel, dass man so ein bisschen drüber stolpert, ein bisschen hängen bleibt. Und dann sehen wir es einfach, wir als Christen haben die Verantwortung, unsere Schöpfung zu gestalten. Und die gestalten wir auch, indem wir Demokratie mitgestalten, indem wir wählen gehen, indem wir uns eine Meinung bilden, indem wir für unsere Anliegen Partei ergreifen und schauen, dass die in der Gesellschaft mitverwirklicht werden. Deswegen auch die Doppeldeutigkeit.
Jetzt haben Sie die Videos zu den Parteien gemacht, also nur noch mal erklärt, wie sich der Alltag eines Erwachsenen, eines jungen Erwachsenen ändern würde, wenn eine bestimmte Partei alle ihr ganzes Wahlprogramm durchgesetzt hätte, wenn diese bestimmte Partei die absolute Mehrheit hätte. Wie unterschiedlich sind diese 6 Filme dann, was die Auswirkungen angeht?
Ich finde, sehr unterschiedlich. Also gerade in der Schule, wie wird gelernt? Also welche Schüler sitzen da in der Klasse? Sind da auch Kinder mit Behinderung oder Kinder mit Migrationshintergrund? Ist es eine Projektarbeit oder ist es sturer Frontalunterricht? Ist es super autoritär oder auch partizipativ gestaltet? Das finde ich, das ist einfach so ein Hauptbereich von Jugendlichen und da finde ich ganz, ganz viel Unterschied. Ist uns auch beim Ausarbeiten aufgefallen, dass es krass, wie weit es doch auseinander geht. Genauso auch Arbeitsbedingungen und so Arbeitssituationen, in welchen Anstellungsverhältnissen sind die. Ich finde, es gibt schon große Unterschiede und einfach einen guten Ansatz, sich da weiter damit zu beschäftigen.
Wenn Sie diese Filme produzieren, wie sehr mussten Sie darauf achten, sozusagen die Neutralität zu wahren, dass da nicht also ein Film Wahlempfehlung oder sogar Wahlwerbung für eine Partei sein kann, je nachdem, wie sympathisch die Position für junge Menschen ist?
Mussten wir sehr darauf achten, ganz einfach, weil wir doch einfach ganz viel mit Ehrenamtlichen gemacht haben und da jetzt keine Profis sind. Und deswegen haben wir uns da schon vom Herangehen eines gesucht, um das Ganze möglichst neutral zu halten. Wir haben uns 6 Themengebiete rausgegriffen und haben in verschiedenen Untergruppen jeweils ein Themengebiet bearbeitet und pro Themengebiet dann alle Parteien durchgegangen, um da eben auch die Unterschiede rauszuarbeiten, dass jeder fachlich Experte war und nicht für eine Partei, weil sonst hatten wir schon die Befürchtung, dass wir irgendwo noch eine eigene Meinung mit einfließen lassen, was wir absolut vermeiden wollten. Und wir haben alle unsere Ergebnisse nochmal auch von Profis durchchecken lassen, die nochmal drüber gelesen haben, passt das auch wirklich, gibt es für jede Aussage eine Quelle, haben wir irgendwas verfälscht und nur die, wo wir uns sicher waren, das steht so in dem Parteiprogramm, haben wir dann mit in die Drehbücher mit eingearbeitet.
Was haben Sie sich am Ende von dieser Aktion erhofft oder wen wollten Sie damit genau erreichen?
Also wir wollten vor allem junge Wähler, Erstwähler erreichen, aber auch junge Menschen, die noch nicht wählen dürfen. Wir wollten so einen Anstoß für politische Diskussion, für politische Bildung geben. Die sind kurz, die Filme. Das war auch ein ganz bewusstes Anliegen. Die sollten nicht länger sein, dass man sie mal kurz nebenbei anschauen kann, dass man sich nicht ewig Zeit nehmen muss. Aber die sind nicht umfassend. Die geben ganz viel Anregungen zum Nachdenken. Viele Sachen sind überspitzt. Die müssen nachher nochmal diskutiert werden. Und wir wollten auch damit eben ein Handwerkszeug schaffen für Menschen, die politische Bildung für junge Leute machen wollen und oft irgendwo so nicht wissen, wie sie da herangehen sollen. Und da glauben wir, sind unsere Filme ein guter Einstieg. Und das wollten wir auch anbieten damit quasi.
Und man kann die Filme im Internet anschauen. www.mut-zum-kreuz.de. So heißt die Internetseite dazu. Danke an Annemarie Eckert vom BDKJ in München für die Informationen zu dem Projekt. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Domradio. Das Thema.
Viele kennen vielleicht den Wahl-O-Mat. Da kann man sich im Internet durchklicken, viele Fragen beantworten und am Ende bekommt man die Partei, mit deren Aussagen man am meisten übereinstimmt. Die Diakonie Deutschlands bietet etwas Ähnliches an, konzentriert sich dabei aber ganz auf soziale Fragestellungen, zum Beispiel auf die Themen Familie, Flucht, Pflege und Armut. Ulrich Lilie, der Präsident der Diakonie Deutschlands, ist jetzt am Telefon und mit ihm will ich über diesen Sozial-O-Mat sprechen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Friebel.
Jetzt ist die Bundestagswahl nicht mehr allzu weit weg. Haben Sie das Gefühl, soziale Themen spielen eine zu kleine Rolle im Wahlkampf?
Das ist ja immer bei solchen medial inszenierten Wahlkämpfen, da werden dann unterschiedliche thematische Säue durchs Dorf getrieben. Das ganze Thema Diesel hat jetzt eine große Rolle gespielt, natürlich auch die weltpolitischen Themen. Das finde ich auch verständlich. Ich freue mich, dass an einigen wichtigen Punkten auch in Fernsehdiskussionen soziale Themen diskutiert worden sind. Aber dass ein Thema wie Bildung zum Beispiel bei dem Spitzenduell nicht vorkommt, vor allen Dingen das Thema eben Bildungsgerechtigkeit, das sind natürlich schon Dinge, über die man mit Fug und Recht sehr nachdenklich werden kann.
Aber immerhin, das Thema soziale Gerechtigkeit war eins von den vier Themen, die da vorgesehen waren im Vergleich zu vielen anderen Themen, zum Beispiel Digitalisierung.
Das auch ganz zu Recht, weil wir schon Gerechtigkeitsthemen in diesem Land auch zu beantworten haben. Es geht vor allen Dingen um zwei wichtige Themen. Das eine ist, dass wir zunehmend ungleiche Lebensverhältnisse unter den Regionen haben. Köln ist eine Stadt, der es relativ gut geht. Düsseldorf geht es noch besser. Da ist alles umsonst und draußen, selbst für die Menschen, die soziale Unterstützung brauchen, beitragsfreie Kindertagesstätten. Und sie fahren eine Viertelstunde nach Duisburg oder nach Wuppertal und dann denken sie, sie sind in einem anderen Land, weil alle diese Leistungen eben nicht umsonst sind, sondern da müssen dann Familien, vor allen Dingen auch Alleinerziehende, eben viel Geld bezahlen. Und das heißt, wir haben regional in diesem Land ganz unterschiedliche Bedingungen und die gehen immer weiter auseinander. Ich halte das für ein sozialpolitisches Thema erster Ordnung.
Das heißt, Sie beklagen eine Ungerechtigkeit, obwohl, wenn man sich die ganz großen wirtschaftlichen Daten anguckt, wie Arbeitslosigkeit zum Beispiel oder wie auch die schwarze Null im Haushalt, ja eigentlich diese Regierung viele positive Schlagzeilen geschrieben hat.
Auf jeden Fall, aber die Diskussion wird eben auch sehr undifferenziert geführt. Ich glaube, man darf auch nicht plakativ sagen, wir haben hier eine zunehmende Spaltung in diesem Land. Ich halte nichts von Skandalisierung, sondern von einem sachkundigen und engagierten Blick in die Tiefe. Und da sehen wir, dass bestimmte Menschen in bestimmten Lebenslagen in der Tat, was ihre soziale Teilhabe angeht, abgemeldet sind und relativ arm sind. Das heißt, wenn man die im weltweiten Vergleich sieht, sind das relativ reiche Leute. Aber in einer Gesellschaft, der es so gut geht, haben sie eben kaum Chancen, am normalen Leben teilzunehmen. Und darüber müssen wir reden. Das heißt, wir müssen reden, wie die Regelsätze berechnet werden bei Hartz IV. Wir müssen reden darüber, wie es mit den ungefähr 3 Millionen Kindern weitergeht, die in Haushalten entweder von Langzeitarbeitslosen, von Alleinerziehenden oder anderen leben, die es schwieriger haben als andere und dadurch von vornherein, was ihre Bildungs-, was ihre Gesundheitschancen angeht, erheblich im Nachteil sind. Wir wissen, dass relative Armut ein Indikator ist, dass die Lebenserwartung 10 Jahre geringer ist als bei anderen Menschen.
Damit sind wir eigentlich auch schon fast bei so ein bisschen dem Thema Familie, was auch eins Ihrer vier Themen im Sozial-O-Maten ist. Wenn man sich mal so die Wahlprogramme anguckt, dann gibt es natürlich auch in den Wahlprogrammen der Parteien Versprechen zum Thema Familie. Am Ende bleibt dann davon meistens nicht viel übrig. Ein paar Euro mehr Kindergeld zum Beispiel. Jetzt war das so bei der Großen Koalition. Was ist denn Ihrer Meinung nach das, worauf es ankommt bei einer zukünftigen Familienpolitik?
Es kommt darauf an, dass wir sehr früh die Möglichkeiten durch strukturelle Hilfe ausbauen. Das heißt, wir brauchen weiterhin alles Engagement für einen flächendeckenden Ausbau der Kindertagesstätten, dass Kinder möglichst früh in den Genuss kommen, in gut ausgestattete Kindertagesstätten zu kommen, die auch mit Qualität arbeiten. Das heißt, wir müssen da über die Personalschlüssel reden und wir müssen über die Qualität in diesen Kindertagesstätten sprechen, weil dafür ganz viele Kinder die informellen, aber auch formellen Bildungsvoraussetzungen geschaffen werden oder eben nicht geschaffen werden, die dann für den späteren Schulerfolg, erst recht für den späteren Ausbildungserfolg entscheidend sind. Da reden wir über Spracherwerb, da reden wir aber auch darüber, dass das Kinder sind, die zum Beispiel mal eine Stillarbeit machen können und eine halbe Stunde sich auf etwas konzentrieren können. Das muss man lernen und die meisten Kinder oder viele Kinder lernen das zu Hause heute nicht mehr.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie das dann im Nachhinein der Wahl bei den Koalitionsverhandlungen? Es gibt ja noch ein paar mögliche Optionen, wie es am Ende ausgehen könnte, dass da dann auch soziale Themen eine große Rolle spielen. Für wie realistisch halten Sie das?
Ich glaube schon, dass, glaube ich, eigentlich von den großen Parteien wie auch von einigen der kleineren Parteien, dass denen völlig klar ist, dass der soziale Friede und der soziale Ausgleich in unserem Land ein Erfolgsfaktor auch für das Wirtschaftswunder Deutschland ist und dass sie darum alles dafür tun werden oder viel bereit sind zu tun, um diesen Zusammenhalt weiter zu gewährleisten. Bei der Politik ist inzwischen auch angekommen, dass das ein demokratiepolitisches Thema erster Ordnung ist, dass ein Drittel der Menschen eben gar nicht mehr wählen gehen, weil sie sagen, wir finden hier gar nicht statt und unsere Probleme werden hier gar nicht verhandelt, wir werden hier gar nicht gehört. Das ist was, was uns allen zu denken geben muss und ich glaube auch in der Politik. Darum glaube ich, dass die Einsichtigen auch quer durch die Parteien dafür sorgen werden, dass es da auch in den nächsten Koalitionsverhandlungen vernünftige weitere Weichenstellungen gibt. Und eine unserer Aufgaben als Spitzenverband ist, dafür auch zu sorgen.
Und wenn man sich jetzt vorher im Vorfeld der Wahl noch ein bisschen schlau machen möchte und sich ein bisschen durch die Wahlprogramme klicken möchte, quasi eine Lesehilfe bekommen möchte von der Diakonie, dann kann man das tun. www.sozialomat.de, da kann man ein paar Fragen beantworten und sich mit den wichtigsten sozialen Themen beschäftigen. Ulrich Lilie war das im Domradio-Gespräch, der Präsident der Diakonie. Danke für Ihre Eindrücke und Ihre Einschätzung. Zum Abschluss der heutigen Sendung wagen wir jetzt noch einen Sprung mitten rein in den Wahlkampf. 11 Tage lang kämpfen noch die Parteien um jede Stimme und eine der Wahlkämpferinnen ist jetzt bei uns am Telefon. Kerstin Griese, Bundestagsabgeordnete der SPD und Sprecherin für Kirchen- und Religionsgemeinschaften in ihrer Fraktion. Guten Tag, Frau Griese.
Guten Tag, Herr Friebe.
Können Sie noch oder wird es Zeit, dass die Wahl kommt?
Ich glaube doch. Wahlkampf ist schön, man kommt mit so vielen Menschen ins Gespräch wie sonst nicht. Man ist mehr an der frischen Luft. Ist eine gute Sache.
Für die SPD ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes Kampf. Die Umfragen lassen Sie gerade gar nicht so gut dastehen.
Ja, aber man darf sich von den Umfragen nicht fertig machen lassen. Gewählt wird am 24. September und viele Menschen sind noch unentschieden und deshalb geben wir alles.
Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen heute hier bei uns im Domradio. Sie sind zuständig für die Religionsfragen. Immer wieder ist es ja ein Thema, auch das Verhältnis von Staat und Kirche. Und bei einem der ganz großen Wahlkampfthemen, Integration von Flüchtlingen, melden sich die Kirchen ja immer mal wieder auch durchaus lautstark. Ist Ihnen das recht?
Ich finde es gut, dass sich die Kirchen da einsetzen und engagieren. Und eigentlich ist das ja die größte soziale Bewegung in Deutschland zurzeit. So viele Menschen, die sich für die Integration der Flüchtlinge engagieren, die ihre Herzen geöffnet haben, ihre Küchen, ihre Wohnzimmer, ihre Kleiderschränke für die Menschen, die hierher geflohen sind. Und ich betone das oft in der Politik und will das auch hier nochmal sagen. Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass so viele Menschen sich engagieren. Und man kann, glaube ich, sagen, dass in jeder Kirchengemeinde in Deutschland Ehrenamtliche sich für Flüchtlinge engagieren. Und das ist gut so, denn ohne dieses Engagement würde die Integration nicht klappen.
Die Kirchen verstehen das ja in gewissem Sinne auch ein bisschen als Chance. In den letzten Jahren war es eigentlich immer nur das große Thema, es werden weniger und weniger in den Kirchen und auf einmal hat man so ein bisschen Auftrieb.
Ich sehe es eher als ein Zeichen der Nächstenliebe. Das ist gelebte christliche Nächstenliebe und die Kirchen tun das sicherlich und besonders die Menschen, die in ihr engagiert sind, weil sie sehen, dass die Menschen vor Terror und Gewalt geflohen sind und weil sie diese Nächstenliebe ganz praktisch im Alltag leben.
Sie sind ja zuständig, wenn man das so sagen kann, ein bisschen für den religionspolitischen Dialog. Da gehören natürlich nicht nur die christlichen Kirchen dazu. Wie erleben Sie das hier mit denen, die ankommen, mit den Flüchtlingen, auch den interreligiösen Austausch?
Ja, das ist ganz interessant, dass jetzt seit vielen Jahren überhaupt die Religion der Flüchtlinge eine Rolle spielt. Das war bei vielen anderen Bewegungen nach Deutschland nicht so. Weder in der sogenannten Gastarbeitergeneration noch bei den Balkanflüchtlingen hat man sich um die Religion gekümmert. Das liegt natürlich daran, dass Terroristen im Namen des Islam immer wieder Anschläge verüben und alle wohlmeinende Muslime, die ja die weitaus größte Mehrheit sind, davon natürlich genauso schockiert sind wie wir Nicht-Muslime, dass der Islam dafür instrumentalisiert wird. Aber deshalb ist es natürlich auch Thema. Und eigentlich sind ja die Kirchen erfahren im interreligiösen Dialog und können deshalb auch viel zur Integration beitragen, können auch dem Staat und der Politik helfen, da tatsächlich offene Augen und Ohren zu haben und gut miteinander auszukommen.
Und Sie meinen, sonst wäre es egal, wenn es jetzt nicht diese Terroranschläge im Namen Allahs gegeben hätte, dann würde man gar nicht darüber reden, dass es viele Muslime sind, die kommen?
Naja, es sind ja etwa zu 2/3 Muslime unter den Flüchtlingen. Es sind ja auch koptische Christen dabei, es sind aramäische Christen dabei. Es wird auch eine größere Vielfalt des christlichen Lebens in Deutschland dadurch geben. Das muslimische Leben wird stärker arabisch geprägt sein. Und natürlich spielt das eine Rolle, weil auch Religionen sich ja kennenlernen müssen. Ich glaube, wir müssen mehr tun für religiöse Bildung. Und ich finde es wichtig, dass alle Kinder in der Schule Religionsunterricht und Ethikunterricht haben. Denn je mehr man voneinander weiß, desto weniger Ängste hat man voreinander. Und deshalb geht es darum, dass gerade in der Schule schon zu beginnen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Bei uns im Ruhrgebiet wären die Schulklassen leer, wenn man nur christlichen Religionsunterricht anbieten würde. Und deshalb ist es gut, dass auch Nordrhein-Westfalen mit jüdischem und islamischem Religionsunterricht begonnen hat.
Soziale Herausforderungen, auch die hat Deutschland eine ganze Menge vor der Brust, sind im Wahlkampf nicht so ein Riesenthema, aber sind durchaus Thema, gerade auch in den Positionen, die dann über die kirchlichen Vertretungen und Verbände kommt.
Also ich erlebe, dass die Menschen mich im Wahlkampf sehr viel auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit ansprechen. Es geht ganz oft um die Frage, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Es geht darum, haben wir morgen noch eine gute Rente? Das sind ganz wichtige Themen, die eine große Rolle spielen. Und die evangelischen und katholischen Verbände und die Kirchen haben dazu ja auch Positionen, die sie ja auch der Politik immer wieder vortragen. Und das ist auch gut so. Ich finde es wichtig, dass diese Themen aus dem Alltagsleben der Menschen auch wirklich in der Politik zur Sprache kommen. Bei so manchen Fernsehduellen habe ich mich gewundert, wie die Themenschwerpunkte waren. Wenn ich unterwegs bin in meinem Wahlkreis, geht es um Fragen von Bildung, von Schule, von Kitas, vom sicheren Arbeitsplatz, von Ausbildung, von Rente in der Zukunft, von Wohnungen. Das sind alles die Fragen, die die Menschen sehr interessieren. Und wenn Kirche dazu auch engagiert ist, finde ich das gut, weil Kirche ja mitten im Alltag präsent sein soll.
Also darf es auch ruhig mal eine politische Predigt von der Kanzel sein?
Es sollte meines Erachtens eine theologische Predigt sein, aber wenn man theologisch spricht und handelt und wenn man Nächstenliebe und christliche Nachfolge leben will, dann hat das auch was damit zu tun, wie man sich in dieser Gesellschaft verhält, auf wessen Seite man sich stellt. Und ich finde es gut, dass die Kirchen immer wieder als Anwalt der Schwachen aktiv sind, auch der Politik da oft auf die Füße treten und sagen, ihr müsst mehr tun für Langzeitarbeitslose, für Flüchtlinge, für Obdachlose. Die Kirchen engagieren sich ja auch oft für Menschen, die sonst keine Lobby in der Politik haben. Das finde ich gut und richtig und das finde ich eigentlich gelebte christliche Nächstenliebe. Und deshalb ist es für mich eher nicht Politik machen, sondern Politik möglich machen, wie Wolfgang Huber das mal genannt hat. Und ich freue mich über alle engagierten Christinnen und Christen, die für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft sorgen und die dafür auch ganz wichtig sind. Ohne dieses Engagement wären wir armer in Deutschland.
Sie kennen es ja auch aus der Innensicht der evangelischen Kirche so ein bisschen. Gibt es da für Sie eine Grenze, bis wohin die Kirche argumentieren darf in Richtung Politik?
Na, ich denke, dass Kirche nicht in dem Sinne zur Wahl einer Partei aufrufen sollte, aber ich denke, dass tun sie auch nicht, das ist auch richtig so, aber dass Kirche doch grundsätzliche Werte vermitteln kann und soll und auch mal ein deutliches Wort sagen muss. Ich finde es gut, dass sich gerade auch in der evangelischen Kirche, die katholische aber auch genauso, sich sehr viel damit auseinandergesetzt wird, dass die AfD wirklich den Boden unserer demokratischen Grundordnung verlässt und mit der Art und Weise, wie auch der Spitzenkandidat jetzt gegen Menschen hetzt, da wirklich jedes Grundverständnis des Miteinanders verletzt worden ist. Und ich finde es gut, wenn Kirchen dazu auch deutlich ihre Meinung sagen.
Und wenn die auch deutlich etwas Kritisches in Richtung Politik sagen, es gab ja so ein paar Stellungnahmen nach der Entscheidung für die Ehe für alle zum Beispiel.
Da gab es eine positive Stellungnahme aus der evangelischen Kirche und eine negative Stellungnahme aus der katholischen Kirche. Und deshalb muss auch jeder Abgeordnete das für sich nach seinem Gewissen völlig frei entscheiden und bleibt auch frei darin. Und das kann unsere Demokratie gut aushalten. Ich finde aber die Stellungnahmen aus den Kirchen auch oft hilfreich. Also mir helfen sie natürlich auch dabei weiter, mich zu orientieren in Grundsatzfragen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, gerade in der Flüchtlingspolitik fordern die Kirchen häufig mehr, als die Politik leisten kann. Auch das ist verständlich. Und auch da sage ich, was sollen sie denn sonst machen? Sie sind nun mal Anwalt der Schwachen und Armen und der Entrechteten. Das sollen sie auch sein. Und diese Stimme fehlt viel zu oft. Und deshalb finde ich es gut, dass sie das machen.
Endspurt im Wahlkampf. Ein schnelles Interview mit Kerstin Griese von der SPD, Sprecherin für Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Frieber. Einen schönen Tag noch.
Domradio. Das Thema.
Das war das Kreuz bei der Wahl. Sie können gerne unsere Themensendung nochmal im Internet nachhören, www.domradio.de. Da gibt es weitere Informationen zur Bundestagswahl, zu den Gesprächen, die wir heute hier geführt haben und auch den Podcast zur Sendung, den Sie gerne runterladen und zu Hause nochmal in Ruhe anhören können. Die Redaktion dieser Sendung hatte Christian Schlegel. Mein Name ist Matthias Friebe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.